Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst am heutigen Sonntag, dem Sonntag vor dem Beginn der Passionszeit. Wir wollen diesen Gottesdienst gemeinsam feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten über den Menschensohn. So sagt es Jesus zu seinen Jüngern. Und thematisch klingt für uns mit geschulten Ohren schon der Verweis auf Jesu Leiden und seine Passion in diesen Worten mit durch. Ein Blick auf Jesu Zukunft wird geworfen. Im heutigen Gottesdienst möchte ich den Blick auf uns als Gemeinde, als Jünger Jesu richten. Worauf gehen wir eigentlich zu in unserer Zukunft? Lasst uns gemeinsam singen.
Wir können das Lied im Wechsel singen. Und zwar sind die Textzeilen immer mit L oder R vorneweg. Die mit L singen bitte auf dieser Seite und R bitte auf dieser Seite. Und die letzten beiden Strophen singen wir komplett alle zusammen.
Wir lesen den Psalm 31. Er ist im Gesangbuch unter der Nummer 715, 1 und 2 verzeichnet. Wir lesen gemeinsam. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Ich sprach wohl in meinem Zagen. Ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Amen. Wir singen.
Wir beten und stehen dazu auf. Mit dir, Herr, wollen wir den neuen Tag beginnen. Du lässt uns gestärkt aufstehen. Wir sind hier. Wir danken dir. Begleite uns und schütze unsere Lieben. Wir freuen uns auf diesen Tag und wollen uns überraschen lassen. Richte unseren Sinn nach deinem Willen aus und lass uns gelingen, was wir vorhaben. Hilf uns in jedem Menschen, dem wir begegnen, den Nächsten zu sehen, den du liebst. Lass uns in deiner Liebe bleiben. Gib uns Aufmerksamkeit für dein Wort, Kraft für das, was wir tun sollen und Geduld abzuwarten, welche Entscheidungen du uns treffen lässt. Amen. Die Lesung steht in Markus 8, die Verse 31 bis 38. Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden nach 3 Tagen und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Von der Nachfolge. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, der biblische Text für den heutigen Sonntag steht im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus nahm zu sich die 12 und er sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Sie werden ihn geißeln und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger aber verstanden nichts von dem und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was ihnen damit gesagt worden ist. Es geschah aber, als er in der Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und er bettelte. Und als er aber die Menge hörte, forschte er, was da wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und der Blinde rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Jünger aber, die vorne angingen, fuhren den Blinden an und sagten, er solle schweigen. Der Blinde aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen. Er befahl, den Blinden zu sich zu führen. Und als er aber näher kam, fragte er den Blinden: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und der Blinde sprach zu Jesus: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zum Blinden: Sei sehend, dein Glaube, er hat dir geholfen. Sogleich wurde der Blinde sehend, folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das das sah, lobte Gott. Liebe Gemeinde, seht, mit diesem Imperativ beginnt der biblische Text. Er ist die Aufforderung an die Jünger. Aber ich lese ihn auch als Aufforderung an uns heute. Denn so wie die Jünger damals, so sind wir auch heute als Gemeinde mit diesem Jesus unterwegs. Worauf gehen eigentlich die Jünger und worauf gehen wir zu? Für die Jünger ist das ja geografisch ganz klar. Sie gehen mit ihrem Herrn nach Jerusalem. Dieser erzählt ihnen dann, was an diesem Ort in Jerusalem passieren wird. Aber die Jünger verstehen das nicht. Deshalb wissen sie eigentlich nicht wirklich, was auf sie in Zukunft zukommen wird und auf ihren Herrn. Das Wichtigste, nämlich, dass Jesus leiden wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, das überhören sie. Wie ist das eigentlich mit uns heute, mit uns als Kirchengemeinde hier vor Ort, als Kirche insgesamt? Für mich gibt es Parallelen zur Situation der Jünger und zu uns als Kirche heute. Die Jünger wissen ja sozusagen, unter welchen Rahmenbedingungen ihre Geschichte weitergehen wird. Sie wissen, da nach Jerusalem geht's. Die Rahmenbedingungen, die sind für die Jünger klar. Auch für uns als Kirchengemeinde, als Kirche sind die Rahmenbedingungen klar, finanziell und personell. Eine Kirchensteuer, von der wir uns jetzt und in aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft weniger leisten können. Das Kleinersetzen im Besitz von Gebäuden, den größeren Zuständigkeitsbereich für die Menschen, die bei uns angestellt sind. Aber ist mit diesen Rahmenbedingungen, die sich verändern, eigentlich schon irgendetwas inhaltlich über die Zukunft von uns als Kirche gesagt? Wohin gehen wir eigentlich dort? Dass das keineswegs so ganz klar ist, der macht mir einen Blick auf den Büchermarkt sehr deutlich. Ungezählt sind die Bücher, die sich mit der Zukunft der Kirche beschäftigen. Ganze Regalbretter lassen sich damit füllen. Die Menschen sind nämlich keineswegs mehr automatisch mit Kirche und Gemeinde verbunden, auch das merken wir ja. Wir müssen Menschen vielmehr klar machen, warum Jesus Christus und der Glaube für sie in ihrem Leben wichtig ist. Wir müssen eigentlich schon früher anfangen, wir müssen ihnen erstmal sagen, was der Inhalt des christlichen Glaubens ist. Und ist die Frage, wie ich dann gerecht vor Gott werde, das ist ja die zentrale Frage für uns Evangelische über Jahre und Jahrhunderte gewesen, ist das eigentlich die Frage der heutigen Zeit und der Menschen, denen wir begegnen? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und wenn wir das in Frage stellen, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, was bewegt die Menschen heute im christlichen Glauben? Und welche Rolle haben wir daran, welche Rolle hat der Heilige Geist daran? Also wir brauchen auch ein Nachdenken über die Zukunft und den Inhalt unseres christlichen Glaubens. Und wie kann uns das nun gelingen? Schauen wir wieder auf den biblischen Text. Die Jünger gehen mit Jesus mit, sie bleiben ja an ihm dran. Sie vertrauen darauf, dass er den richtigen Weg und die richtige Richtung weiß. Getreu dem Motto, was im Siegerland gut bekannt ist, mit Jesus mutig voran. Das sollten wir als Kirche und als Gemeinde als erstes tun. Mit ihm, als unserem Herrn, in die Zukunft gehen. Er ist und er muss das Zentrum einer jeden Kirchengemeinde sein und bleiben. Wenn wir also nach der Zukunft für uns als Christen fragen, kann die erste Antwort immer nur lauten, mit Christus und an Jesus Seite vorangehen. Dass auch er in Zukunft das Zentrum sein muss und bleibt. An ihm vorbei, ohne ihn, kann niemand Christ sein. Und dass wir unterwegs sind, auch das wissen wir. Dass es kein Stillstand möglich ist und schon gar kein Zurück in die Vergangenheit. Das ist in der Geschichte Jesu mit seinen Jüngern ja auch so. Voran geht's. Das haben wir ja als Kirche auch immer wieder erlebt. Wir können hier nicht auf eine Pause drücken. Kirche und Gemeinde hat sich immer verändert und wird es weiter tun. Es geht nach vorne. Doch reicht diese wichtige Bestimmung aus, um unsere Zukunft als Kirche und als Kirchengemeinde konkret genug und umfassend zu beschreiben? Mit Jesus voran, ja, das ist wichtig, aber ist damit schon alles gesagt? Mir persönlich ist diese Bestimmung ein wenig zu wenig. Denn was heißt das jetzt konkret für unsere Zukunft, dass wir mit Christus unterwegs sind? Auch darüber gehen ja die Ansichten deutlich auseinander. Sonst gäbe es nicht so viele Entwürfe für die Kirche der Zukunft, solche Entwürfe, die sich deutlich unterscheiden. Die Frage nach der konkreten Ausgestaltung von Kirche ist mit der Aussage mit Jesus mutig voran nur unzureichend beschrieben. Als ich nochmal diesen biblischen Text für den heutigen Sonntag gelesen habe, da habe ich mich erstmal gefragt, was soll eigentlich diese sachliche Verbindung zwischen der Ankündigung von Jesu Leiden und Sterben und plötzlich dieser Geschichte mit dem Heilung des Blinden? Was hat das eigentlich irgendwie miteinander zu tun? Lesen wir einmal diese Heilung des Blinden als Geschichte über Gemeindeaufbau. Die Jünger, identifizieren wir uns doch einmal mit diesen Jüngern, sind mit Jesus unterwegs, geschäftig unterwegs. Und plötzlich ruft da einer von außen dazwischen, mitten auf der Straße, also nicht in einem Kirchgebäude, sondern draußen. Da ruft jemand laut nach Jesus, ein blinder Mensch in diesem Fall. Einer mit unbedingtem Interesse an diesem Jesus. Aber irgendwie, wenn man den Text liest, merkt man, die Jünger stört das. Der stört irgendwie den ganzen Betrieb und den Ablauf. Also sie wollen lieber, dass der jetzt mal Ruhe gibt. Vielleicht, weil sie auch mit so vielem anderen beschäftigt sind in ihrem Kopf. Kann es uns eigentlich auch so gehen wie den Jüngern damals? könnte es uns passieren, dass wir bei allen Überlegungen, wie es für uns als Kirchengemeinde, als Gruppe oder als Kreis, als CVM, als Kirche weitergeht, jemanden übersehen, der Interesse an Jesus hat. Versteht mich recht, wir brauchen diese Gedanken über die Zukunft der Kirche, damit wir Zukunft gut und verantwortungsvoll gestalten können. Und wir brauchen dafür Zeit und Energie. Was ich nur hoffe, wünsche und auch bete, dass wir es immer noch schaffen, den Blick nach außen zu behalten. Tja, und das wird vermutlich zukünftig verstärkt eure Aufgabe als Gemeindemitglieder sein. Gerade in Zeiten des Wandels, die viel Zeit und Energie bei Presbytern, bei Pfarrern, bei Jugendreferenten fordern werden und binden werden. Diesen Blick nach außen zu haben. Und deshalb gibt es ja Gott sei Dank Angebote in unserer Gemeinde, die selbstständig laufen können. Die Menschen erreichen, die so ein bisschen außen vor waren oder sind, wie es der Blinde von Jericho in dieser Geschichte war. Dass sich ein Mensch in seinem Innersten tief nach Jesus sehnt, so wie der Blinde, und dass er nach ihm ruft, aus Not, aus Trauer, das kennen wir doch. Unerwartet und überraschend ist für mich die Antwortfrage Jesu. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Fragt Jesus. Erstmal habe ich so ein bisschen gedacht, Jesus, ist eine blödsinnige Frage, die du da irgendwie stellst, bei aller Liebe zu meinem Herrn. Die Frage ist ein bisschen blöd. Weil es ist doch klar, was der will. Der ist blind. Der will sehend werden. Warum stellst du denn die Frage überhaupt? Die Antwort ist doch klar. Aber Jesus offenbart mit dieser Frage, finde ich, ein ganz ernsthaftes Interesse an diesem Menschen. Er hätte ja auch einfach sein Angebot unterbreiten können, sagen können, was er zu bieten hat. Und wenn wir unseren Herrn kennen, hat er eine ganze Menge sozusagen in seinem Bauchladen da anzubieten. Irgendwas wird sich doch schon finden lassen. Das hätte er machen können. Und er hätte davon ausgehen können, dass er schon weiß, weil er ist ja der Herr, was der da braucht. Aber Jesus handelt ja in der Geschichte anders. Wenn er den Menschen fragt, was er ihm tun soll, er orientiert sich an den Bedürfnissen seines Gegenübers, einem, der außen vor stand, und er fragt erstmal, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Was willst du von mir? Als Kirche und auch als Gemeinde sind wir, glaube ich, bisher meistens den Weg gegangen, dass wir Menschen Angebote gemacht haben. Bibelkreise, Hauskreise, Seniorenkreise, Konfirmandengruppen und ganz vieles mehr lässt sich ja nennen. In diesen Angeboten haben viele Menschen Gott erlebt und im Glauben wachsen können. Gott sei Dank. Gott sei Dank gab und gibt es diese Angebote. Aber vielleicht braucht es daneben auch noch einen anderen Weg. Wie wäre es denn, wenn wir mal dem Beispiel Jesu folgend als Gemeindeleitung, als Pfarrer, als Ehrenamtliche, Sie als Gemeindemitglieder, Menschen fragen würden, die Sie beim Rewe oder so begegnen, was wir als Kirche für Sie, für dich tun können. Und zwar solche Menschen, die jetzt nicht neben Ihnen in der Bankreihe unbedingt sitzen, sondern Menschen unten im Dorf. Wenn wir uns nach den Belangen der Menschen außerhalb der Kirchenmauern ausrichten würden. Vielleicht ist aber Ausrichten schon ein bisschen zu viel gesagt. Vielleicht reicht es auch erstmal zu fragen, was wir als Gemeinde hier vor Ort, als Seelsorger, als Ehrenamt oder auch einfach als Christ euch tun können. Zugegebenermaßen dafür braucht es Mut. Ich weiß auch nicht, ob ich mich samstags da unten hinstellen würde und jeden fragen würde, was kann ich für dich tun? Mut braucht es dafür. bestimmt auch den Heiligen Geist. Weil das, was wir da erfahren würden, würde uns wahrscheinlich als Kirchengemeinde verändern oder ändern. Vielleicht auch manches, was wir so tun, ein wenig hinterfragen. Denn wenn es uns damit wirklich ernst wäre, dann müssten wir ja auch bereit sein zu hören, was die wollen und uns danach auszurichten, ein Stück weit, so wie Jesus das dann auch getan hat. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Fragen Sie das doch mal, die Menschen, die Sie vielleicht bisher eher als Außenstehende der Gemeinde gegenüber erlebt haben. Fragen Sie sie mal da, wo Sie unterwegs sind, in der Feuerwehr, beim Fußball, beim Einkaufen, bei Musikgruppen. Fragen Sie mal. Fragen Sie mal die Frage, was willst du, dass ich oder wir als Kirchengemeinde für dich tun sollen? Ich würde mich dann freuen, wenn Sie mir die Antworten und uns die Antworten dann auch mal mitteilen, weil das fände ich unheimlich spannend, was dabei rumkommt. Amen. Wir feiern miteinander das Abendmahl. Gott lädt uns an seinen Tisch ein und er gewährt uns seine Gastfreundschaft. Jesus Christus ist für uns gestorben. Zu unserem Heil hat Gott ihn aus den Toten auferweckt. In ihm schenkt Gott uns seine Liebe. Und das Abendmahl ist Zeichen dieser Liebe Gottes zu uns Menschen. Durch den Heiligen Geist begegnet uns Gott selbst im Abendmahl und er stärkt uns auf dem Weg der Nachfolge. Wir wollen uns gemeinsam auf das Abendmahl vorbereiten, indem wir unsere Schuld miteinander bekennen. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland. Aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meine Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Amen. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Darum im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, deine Sünde ist dir vergeben. Wir hören nun auf die Einsetzungsworte. Der Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Gemeinsam sprechen wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In unserer Gemeinde sind alle ganz herzlich zum Abendmahl eingeladen, auch die Kinder. Wir werden das Abendmahl gemeinsam mit Saft feiern. Wir feiern mit Einzelkelchen. Wir fangen auf der von mir aus gesehen linken Seite an. Linke Seite. Ich bitte Sie, nach vorne zu kommen, sich hier vorne einen der beiden Kelche dann wegzunehmen und nach vorne zu kommen. Wir werden mehrere Runden bilden. Und kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte lebt ewiglich.
Aus unserer Gemeinde sind verstorben und wurden kirchlich bestattet. Lars Joswig aus der Rosenstraße im Alter von 26 Jahren. Dirk Wagner aus Adelsheim, früher wohnhaft in Wiederstein im Alter von 58 Jahren. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Lasst uns beten und dazu stehen. Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Leben und du rufst uns auch in den Tod. Wir bitten dich für Lars Joswig und Dirk Wagner. Sei du ihnen gnädig. Begleite ihre Angehörigen in der Trauer. Gib und stärke ihnen und uns die Hoffnung durch dein lebendiges Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Himmlischer Vater, die Jünger waren damals mit dir unterwegs nach Jerusalem. Das Ziel hatten sie fest vor Augen. Als Gemeinde heute wollen wir dir nachfolgen, so wie es die Jünger taten. Mit dir mutig voranzugehen in die Zukunft. Schenke uns dabei die Fähigkeit, bei dir zu bleiben. Und gib uns das Gefühl, dass du bei uns bleibst. Den Jüngern ging vermutlich vieles auf dem Weg nach Jerusalem durch den Kopf. Das geht uns heute auch so. Als Gemeinde stehen wir vor großen Herausforderungen, so wie unsere Geschwister auch schon vor uns. Und so bitten wir dich für alle Weisheit in strukturellen und finanziellen Fragen. Wir bitten dich für alle Verantwortungsträger in der Kirche. Schenke ihnen Kraft und schenke ihnen auch Zeit, sich auszuruhen. Lass sie gute Ratgeber haben. Bei all diesen Herausforderungen bitten wir dich, lass uns immer offen bleiben für andere. Ermutige jeden von uns, diesen Blick für den anderen zu haben oder ihn zu gewinnen. Lass uns eine hörende Gemeinde sein und bleiben, bezogen auf dein Wort und deine Weisung und auf die Menschen. Und lass uns mutig immer wieder auch neue Schritte ausprobieren, die uns vielleicht auch nochmal verändern werden. Lass Menschen weiterhin Interesse an dir und auch an uns als Kirchengemeinde haben. Amen. Zum Lied bleiben wir stehen.
Thank you.
Ich bitte Sie gleich nach dem Segen noch einmal Platz zu nehmen. Wir hören dann noch auf ein Musikstück. Wir dürfen gehen in diesen Sonntag und auch in die kommende Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.